Kultur. Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Felix Sprung. Die Hochwasserlage bleibt in einigen Regionen Niedersachsens wie Meppen und Verden kritisch. Für Celle und die Gemeinde Winsen an der Aller verwiesen die Behörden auf besondere Gefahren. Aus der Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
So könne die Versorgung mit Energie und das Mobilfunknetz ausfallen. Experten warnen insbesondere vor Stromschlaggefahr in überfluteten Räumen wie etwa Kellern. Unterdessen helfen Bundespolizei und Marine mit je einem Hubschrauber im Hochwassergebiet in Hatten bei Oldenburg. Eine Sprecherin der Bundespolizei erklärte, ihr Helikopter bringe besonders große Sandsäcke zu den Deichen. Vom Führungskommando der Bundeswehr hieß es, der Marinehubschrauber erstelle ein Lagebild. In ganz Niedersachsen sind nach offiziellen Angaben etwa 100.000 Kräfte von technischem Hilfswerk und Feuerwehren in den Hochwassergebieten im Dauereinsatz.
Südafrika wirft Israel Akte des Völkermordes gegen die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen vor. Es rief deshalb den Internationalen Gerichtshof in Den Haag an. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
In seinem Antrag argumentiert Südafrika, mit seinem Vorgehen wolle Israel Palästinenser im Gazastreifen als Teil einer größeren ethnischen Gruppe vernichten. Die israelische Regierung wies die Vorwürfe so wörtlich mit Abscheu zurück. Die Terrororganisation Hamas hatte bei ihrem Angriff am 7. Oktober Orte im Süden Israels überfallen und dort Gräueltaten verübt sowie Menschen getötet und verschleppt. Das Land reagierte mit einer massiven Militärkampagne. Alle Seiten melden weiterhin Tote und Verletzte.
London hat Kiew weitere Waffen zugesichert. Am Tag der schwersten russischen Luftangriffe seit Kriegsbeginn äußerte sich der britische Verteidigungsminister Shapps entsprechend. Die Lieferung sei angesichts der Barbarei eine klare Botschaft, dass das Vereinigte Königreich die Ukraine weiterhin uneingeschränkt unterstütze, betonte Shapps. Nach Angaben seines Ressorts handelt es sich um 200 Raketen. Unterdessen hieß es aus Kiew, im Laufe des Tages seien mehr als 30 Zivilisten durch die Attacken ums Leben gekommen. Zudem gäbe es mehr als 150 Verletzte. Andreas Wellinger hat das Auftaktspringen der 72. Vier-Schanzentournee gewonnen und den deutschen Skispringern damit einen Traumstart beschert. Vor 25.500 Zuschauern in Oberstdorf setzte sich der zweimalige Olympiasieger vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und Stefan Kraft aus Österreich durch. Es war der 23. deutsche Sieg seit der Tourneepremiere 1953 am Schattenberg. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland, in der Nacht wechselnd bis stark bewölkt, teils schauerartiger Regen und Gewitter, 9 bis 1 Grad. Morgen gebietsweise Schauer, die ostwärts abziehen, dahinter regional heiter. Später im Nordwesten gebietsweise neuer Regen, 6 bis 12 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Heute liest Hugo R. Bartels den dritten und letzten Abschnitt der Erzählung »Das Heidedorf« von Adalbert Stifter. Der Autor publizierte sie 1840 und nahm sie 4 Jahre später in den ersten Band seiner Studien auf, damals ein unbekannter und den neueren Tendenzen der zeitgenössischen Literatur ganz fernstehender Autor. Es war die Epoche Metternichs. Also eine Zeit drückender Zwangsherrschaft und literarischer Zensur, gerade in Österreich, aber auch in den Ländern des Deutschen Bundes. In England schrieben damals Dickens und Thackeray, in Frankreich Balzac, Mérimée und Victor Hugo, in Russland Gogol und der junge Dostojewski. Aber gerade der Roman, dieses modernste Genre der Literatur, verkümmerte um diese Zeit in Deutschland und Österreich, wo Hebbel seine Judith, Grillparzer seine Libuscha, Nestroy seinen Zerrissenen, Richard Wagner den Tannhäuser schrieb. Goethe war 10 Jahre zuvor gestorben. Und auch aus der Generation der Romantiker, sieht man ab von Heinrich Heine in seinem Pariser Exil, lebten nur noch der alte Ludwig Tieck in Berlin und der Freiherr Josef von Eichendorff in Schlesien. Eichendorff begriff als erster Stifters Rang und Eigenständigkeit, als er 1844 dessen Studien las, und er widerstand der Versuchung, Stifter für die eigene romantisch-katholische Tendenz zu vereinnahmen. Stifters Novellen, schrieb Eichendorff, zeichnen sich eben durch das aus, was sie von der jetzigen Modeliteratur unterscheidet. nicht eine Spur von moderner Zerrissenheit, von selbstgefälliger Frivolität oder moralisch experimentierender Selbstquälerei ist in dieser gesunden Poesie. So Eichendorff-Überstifter, der freilich auch das elementare, dämonisch beunruhigende, pathologische kennt, abseits seiner politisch-sozialen Erscheinungsform, etwa mit der Darstellung der Dürre in der Erzählung »Das Heidedorf«. Diese Geschichte, deren Schluss Sie heute hören können, weist als erste den unverkennbaren, gelassenen, detailgetreuen, liebevollen stifterschen Erzählton auf. Im Mittelpunkt steht der Hirtenjunge Felix, in dem Stifter sich selbst gespiegelt hat. Felix ist als Hüter der elterlichen Schaf- und Ziegenherde auf der einsamen Heide aufgewachsen. Zu seiner Familie gehören neben den liebevoll gezeichneten Eltern auch die uralte Großmutter und ein kleines Schwesterchen. Dann ist Felix in die Welt gezogen, hat ein Studium absolviert und viele Reisen gemacht, bis er an einem Pfingstsonnabend unvermutet heimkehrt. Viele Jahre sind vergangen seit seinem Aufbruch. Felix hat sich sehr verändert, aber auch das Heidehaus hat sich verändert. Es ist ein richtiges Heidedorf daraus geworden. Aber das bleibt eigentlich Nebensache. Das Wichtigste spricht die Mutter aus, nachdem sie Felix lange angeblickt hat. Er ist gut geblieben, wenn er auch viel vornehmer ist als wir. Wie ein Legendenerzähler breitet Felix vor den Dorfbewohnern seine Lebensgeschichte aus, vor allem seine Erlebnisse im Heiligen Land. Schließlich tut er etwas, was ihm die Zuneigung der Heidebewohner einträgt. Er bietet seinem alten Vater alle Ersparnisse an, die er mit nach Hause gebracht hat. »Ich bitte euch, Vater«, sagt Felix, »nehmt es mit Freundlichkeit an.« Hören Sie nun wieder Hugo R. Bartels.
Der Alte aber, hochrot vor Scham und Freude, war aufgesprungen und wies mit beiden Händen die dargebotenen Papiere von sich, indem er sagte, »Was kommt dir bei, Felix? Ich bin so erschrocken. Da sei Gott vor, dass ich die Arbeit und Mühe meines Kindes nehme. Ach, mein Gott, ich habe dir ja nichts geben können, nicht einmal eine andere Erziehung, als die dir der Herr auf der Heide gab, nicht einmal das fromme Herz, das dir von selber gekommen. Du bist mir nichts schuldig. Die Kinder sind eine Gottesgabe, dass wir sie erziehen, wie es ihnen frommt, nicht wie es uns nützt. Verzeih mir nur, Felix, ich habe dich nicht erziehen können. Und doch scheint es mir, bist du so gut geworden, dass ich vor Freuden weinen möchte.« Und kaum hatte er das Wort heraus, so brach er in lautes Weinen aus und tastete ungeschickt nach Felix' Hand. Dieser reichte sie. Er konnte sich nicht helfen. Er musste sein Antlitz gegen die Schulter des Vaters drücken und das grobe Tuch des Rockes mit seinen heißesten Tränen netzen. Und der Vater war gleich wieder still, und sich gleichsam schämend und beruhigend sagte er die Worte, »Du bist verständiger als wir, Felix. Wenn du bei uns bleibst, arbeite, was du willst. Ich verlange nicht, dass du mir hilfst. Da ist ja Benedikt und seine Knechte, wenn es Not täte. Auch habe ich schon Erspartes, dass ich mir im Alter einen Knecht nehmen kann. Du aber wirst etwas arbeiten, wie es Gott gefällig und wie es recht ist.« Felix aber dachte in seinem Herzen, er werde doch in Zukunft, wenn es nötig sei, lieber in der Tat selbst und durch Leistung des eben Mangelnden beistehen, damit ihm das Herz nicht so wehe täte, wenn er dem Vater gar nichts Gutes bringen könnte. Ach, das Beste hat er ja schon gebracht und wusste es nicht. Das Gute, das überquellende Herz, das jedem, selbst dem gehärtetsten Vater, ein freudigeres Kleinod ist als alle Güter der Erde, weil es nicht Lohn nach außen ist, sondern Lohn in der tiefsten, innersten Seele. Der Vater tat nun gleichgültig und machte sich mit diesem und jenem im Zimmer zu tun. Kaum aber war Felix hinaus, so lief er eiligst zur Mutter und erzählte ihr, was der Sohn hatte tun wollen. Sie aber faltete die Hände, lief vor die heiligen Bilder der Stube und tat ein Gebet, das halb ein Frevel stürmenden Stolzes, halb ein Dank der tiefsten Demut war. Dann aber ging sie hin und breitete es aus. Das war nun klar, dass er gut war, dass er sanft, treu und weich war. Und das sahen sie auch, dass er schön und herrlich war. Des Weiteren forschten sie nicht, was es sei und was es sein werde. Er aber ging her und ließ sich weit draußen von dem Dorfe entlegen, auf der Heide ein Stück Landes zu messen und begann mit vielen Arbeitern ein steinernes Haus zu errichten. Dass es größer werde, als er allein brauchte, fiel allen auf. Aber als es im Herbste fertig war, als es eingerichtet und geschmückt war, bezog er es gleichwohl allein. Und so verging der Winter. Es kam der blütenreiche Frühling. Und Felix saß in seinem Hause auf der Heide und herrschte wie einst über alle ihre Geschöpfe und über all die hohen, stillen Gestalten, die sie jetzt bevölkerten. Was war es denn aber, was den Eltern und Nachbarn an ihm zurückgebracht worden ist? Sie wussten es nicht. Ich aber weiß es. Ein Geschenk ist ihm geworden, das den Menschen hochstellt und ihn doch verkannt macht unter seinen Brüdern. Das einzige Geschenk auf dieser Erde, das kein Mensch von sich weisen kann. Auf der Heide hatte es begonnen, auf die Heide musste er es zurücktragen. Bei wem eine Göttin eingekehrt ist, lächelnden Antlitzes, schöner als alles Irdische, der kann nichts anderes tun, als ihr in Demut dienen. Damals war er fortgegangen. Er wusste nicht, was er werden würde. Eine Fülle von Wissen hatte er in sich gesogen. Es war der nächste Durst gewesen, aber er war nicht gestillt. Er ging unter Menschen, er suchte sie völkerweise. Er hatte Freunde, er strebte fort, er hoffte, wünschte und arbeitete für ein unbekanntes Ziel. Selbst nach Gütern der Welt und nach Besitz trachtete er. Aber durch alles Erlangte, durch Wissen, Arbeiten, Menschen, Eigentum, war es immer, als schimmere weit zurückliegend etwas wie eine glänzende Ruhe, wie eine sanfte Einsamkeit. Hatte sein Herz die Heide, die unschuldsvolle, liebe Kindheitsheide mitgenommen? Oder war es selber eine solche liebe, stille, glänzende Heide? Er suchte die Wüsten und die Einöden des Orients, nicht brütend, nicht trauernd, sondern einsam, ruhig, heiter, dichtend. Und so trug ihn dieses sanfte, stille Meer zurück in die Einsamkeit und auf die Heide seiner Kindheit. Und wenn er nun so saß auf der Rednerbühne wie einst, wenn die Sonnenfläche der Heide vor ihm zitterte und sich füllte mit einem Gewimmel von Gestalten wie einst, und manche daraus ihn anschauten mit den stillen Augen der Geschichte, andere mit den seligen der Liebe, andere den weiten Mantel großer Taten über die Heide schleifend, und wenn sie erzählten von der Seele und ihrem Glücke, von dem Sterben und was nachher sei und von anderem, was die Worte nicht sagen können, und wenn es ihm tief im Innersten so fromm wurde, dass er oft meinte, als sehe er weit in der Öde draußen Gott selbst stehen, eine ruhige, silberne Gestalt, dann wurde es ihm unendlich groß im Herzen. Er wurde selig, dass er denken könne, was er dachte. Und es war ihm, dass es nun so gut sei, wie es sei. Die blödsinnige Großmutter war die erste gewesen, die ihn erkannt hatte. Es sind der Gaben einer Unendlichkeit über diese Erde ausgestreut worden, hatte sie eines Tages gerufen. Die Halmen der Getreide, das Sonnenlicht und die Winde der Gebirge. Da sind Menschen, die den Segen der Gewächse erziehen und ihn ausführen in die Teile der Erde. Es sind, die da Straßen ziehen, Häuser bauen. Dann sind andere, die das Gold ausbreiten, das in den Herzen der Menschen wächst. Das Wort und die Gedanken, die Gott aufgehen lässt in den Seelen. Er ist geworden wie einer der alten Seher und Propheten. Und ist er ein solcher, so habe ich es vorausgewusst. Und ich habe ihn dazu gemacht, weil ich die Körner des Buches der Bücher in ihn geworfen. Denn er war immer weich wie Wachs und hochgesinnt wie einer der Helden. Die Großmutter war es aber auch, mit der er sich allein mehr beschäftigte als alle anderen mit ihr. Er war der Einzige, der sie zu flüssigen Reden bringen konnte und der Einzige, der ihre Reden verstand. Er las ihr oft aus einem Buche vor und die 100-jährige Schülerin horchte emsig auf und in ihrem Angesicht waren Sonnenlichter, als verstände sie das Gelesene. So war der Frühling vergangen, so waren wieder Pfingsten gekommen. Aber wie waren es diesmal andere Pfingsten als vor einem Jahre? Eine doppelte, furchtbare Schwüle lag auf beiden, auf dem Dorfe und auf Felix. Und bei beiden löste sich die Schwüle am Pfingsttage. Aber wie verschieden bei beiden. Ich will noch, ehe wir von seinem einfachen Leben scheiden, dieses letzte Ergebnis, das ich weiß, erzählen. Wenn er so manchmal von der Heide kam und durch das Dorf ging, Geschenke für die Kinder seiner Schwester tragend, Steinchen, Muscheln, Schneckenhäuser und dergleichen, die Locken um die hohe Stirn geworfen, wie ein Kriegsgott, und doch die schwarzen Augen so sehnsuchtsvoll und schmachtend, dann war er so schön, und es trug ihm wohl manche Dirne der Heide als heimlichen Abgott im Herzen verborgen. Aber er selber hatte einen Abgott im Herzen. Einen einzigen Punkt süßen heimlichen Glückes hatte er aus der Welt getragen, als er ihre Ämter und Reichtümer ließ. Einen einzig süßen Punkt durch alle Wüsten. Und heute, morgen, dieser Tage sollte es sich zeigen, ob er sein Haus für sich allein gebaut oder nicht. Alle Kraft seiner Seele hatte er zu der Bitte aufgeboten und mit Angst harrte er der Antwort, die ewig, ewig zögerte. Wohl kam Pfingsten näher und näher, aber zu der Schwüle, die unbekannt und unsichtbar über des Jünglings Herzen hing, gesellte sich noch eine andere, über dem ganzen Dorfe drohend, ein Gespenst, das mit unhörbaren Schritten nahte, nämlich jener glänzende Himmel, zu dem Felix sein inbrünstiges Auge erhob, als er jene schwere Bitte abgesandt hatte, jener glänzende Himmel, zu dem er vielleicht damals ganz allein emporgeblickt, war seit der Zeit wochenlang ein glänzender geblieben. Und wohl 100 Augen schauten nun zu ihm ängstlich auf. Felix, in seiner Erwartung befangen, hatte es nicht bemerkt. Aber eines Nachmittags, da er gerade von der Heide dem Dorfe zuging, fiel ihm auf, wie denn heuer gar so schönes Wetter sei. Denn eben stand über der verwelkenden Heide eine jener prächtigen Erscheinungen, die er wohl öfters, auch in morgenländischen Wüsten, aber nie so schön gesehen, nämlich das Wasserziehen der Sonne. Aus der ungeheuren Himmelsglocke, die über der Heide lag, wimmelnd von glänzenden Wolken, schossen an verschiedenen Stellen majestätische Ströme des Lichtes und, auseinanderfahrende Straßen am Himmelszelt bildend, schnitten sie von der gedehnten Heide blendend goldene Bilder heraus, während das ferne Moor in einem schwachen, milchichten Höhenrauch verschwamm. So war es dieser Tage oft gewesen. Und der heutige schloss sich wie seine Vorgänger, nämlich zu abends war der Himmel gefegt und zeigte eine blanke, hochgelb schimmernde Kuppel. Felix ging zu der Schwester, und als er spät abends in sein Haus zurückkehrte, bemerkte er auch, wie man im Dorfe geklagt, dass die Halme des Kornes so dünne standen, so zart, die wolligen Ähren pfeilrecht emporstreckend wie ohnmächtige Lanzen. Am anderen Tage war es schön, und immer schönere Tagen kamen und schönere. Alles und jedes Gefühl verstummte endlich vor der furchtbaren Angst, die täglich in den Herzen der Menschen stieg. Nun waren auch gar keine Wolken mehr am Himmel, sondern ewig blau und ewig mild lächelte er nieder auf die verzweifelnden Menschen. Auch eine andere Erscheinung sah man jetzt oft auf der Heide, die sich wohl früher auch mochte ereignet haben, jedoch von niemand beachtet. Aber jetzt, wo viele tausend und tausend Blicke täglich nach dem Himmel gingen, wurde sie als unglückweissagender Spuk betrachtet. Nämlich ein Waldes- und Höhenzug, jenseits der Heide gelegen und von ihr aus durchaus nicht sichtbar, stand nun öfters sehr deutlich am Himmel, dass ihn nicht nur alles sah, sondern dass man sich die einzelnen Rücken und Gipfel zu nennen und zu zeigen vermochte. Und wenn es im Dorfe hieß, es sei wieder zu sehen, so ging alles hinaus und sah es an. Und es blieb manchmal stundenlang stehen, bis es schwankte, sich in Längen und Breiten Streifen zog, sich zerstückte und mit eins verschwand. Die Heidelerche war verstummt. Aber dafür tönte den ganzen Tag und auch in den warmen, taulosen Nächten das ewige, einsame Zirpen und Wetzen der Heuschrecken über die Heide und der Angstschrei des Kiebitz. Das flinke Wässerlein ging nur mehr wie ein dünner Seidenfaden über die graue Fläche und das Korn und die Gerste im Dorfe standen fahrgrün und wesenlos in der Luft und erzählten bei dem Hauche derselben mit leichtfertigem Rauschen ihre innere Leere. Die Baumfrüchte lagen klein und missreif auf der Erde, die Blätter waren staubig und von Blümlein war nichts mehr auf dem Rasen, der sich selber wie rauschend Papier zwischen den Feldern hinzog. Es war die äußerste Zeit. Man flehte mit Inbrunst zu dem verschlossenen Gewölbe des Himmels. Wohl stand wieder mancher Wolkenberg tagelang am südlichen Himmel, und nie noch wurde ein so stoffloses Ding wie eine Wolke von so vielen Augen angeschaut, so sehnsüchtig angeschaut als hier. Aber wenn es Abend wurde, erglühte der Wolkenberg purpurig schön, zerging, löste sich in lauter wunderschöne zerstreute Rosen am Firmamente auf und verschwand. Und die Millionen freundlicher Sterne besetzten den Himmel. So war der Freitag vor Pfingsten gekommen. Die weiche blaue Luft war ein blanker Felsen geworden. Vater Niklas war nachmittags über die Heide gekommen. Das Bächlein war nun auch versiegt. Das Gras bis auf eine Decke von schalgrauem Filze verschwunden, nicht futtergebend für ein einzig Kaninchen. Nur der unverwüstliche und unverderbliche Heidesohn, der misshandelte und verachtete Strauch, der Wacholder, stand mit eiserner Ausdauer da, der einzige lebhafte Feldbusch, das grüne Banner der Hoffnung. Denn er bot freiwillig gerade heuer eine solche Fülle der größten blauen Beeren, so überschwänglich, wie sich keines Heidebewohners Gedächtnis entsinnen konnte. Eine plötzliche Hoffnung ging in Niklas Haupte auf, und er dachte, als Richter mit den Ältesten des Dorfes darüber zu raten, wenn es nicht morgen oder übermorgen sich änderte. Er ging weit und breit und betrachtete die Ernte, die keiner gesät und auf die keiner gedacht. Und er fand sie immer ergiebiger und reicher, sich, weiß Gott, in welcher Ferne erstreckend. Aber da fielen ihm die armen tausend Tiere ein, die dadurch werden in Notstand versetzt sein, wenn man die Beeren sammle. Allein er dachte, Gott der Herr wird ihnen schon eingeben, wohin der Krametsvogel fliegen, das Reh laufen müsse, um andere Nahrung zu finden. Da er heimwärts in die Felder kam, nahm er eine Scholle und zerdrückte sie. Aber sie ging unter seinen Händen wie Kreide auseinander. Und das Getreide, vor der Zeit Greis, fing schon an, sich zu einer tauben Ernte zu bleichen. Wohl standen Wolken am Himmel, die in langen, milchweißen Streifen tausendfarbig und verwaschen die Bläue durchstreiften, sonst immer Vorboten des Regens. Aber er traute ihnen nicht, weil sie schon 3 Tage da waren und immer wieder verschwanden, als würden sie eingesogen von der unersättlichen Bläue. Auch manch anderer Hausvater ging händeringend zwischen den Feldern, und als es Abend geworden und selbst zerstückte Gewitter um den Rand des Horizontes standen und sich gegenseitig Blitze zusandten, sah ein von der Stadt heimfahrender Bauer selbst die halbgestorbene Großmutter mitten im Felde knien und mit emporgehobenen Händen beten, als sei sie durch die allgemeine Not zu Bewusstsein und Kraft gelangt und als sei sie die Person im Dorfe, deren Wort vor allen Geltung haben müsse im Jenseits. Die Wolken wurden dichter, aber blitzten nur und regneten nicht. Wie Vater Niklas zwischen die Zäune bog, begegnete er seinem Sohne. Und siehe, dieser ging mit traurigem Angesicht einher, mit weit traurigerem als jeder andere im Dorfe. »Guten Abend, Felix«, sagte der Vater zu ihm. »Gibst du denn die Hoffnung ganz auf?« »Welche Hoffnung, Vater?« »Gibt es denn eine andere als die Ernte?« »Ja, Vater, es gibt eine andere. Die der Ernte wird in Erfüllung gehen, die andere nicht. Ich will es euch sagen, ich selber habe etwas für euch und das Dorf getan. Ich habe zu den Obrigkeiten der fernen Hauptstadt geschrieben und ihnen den Stand der Dinge gemeldet. Ich habe Freunde dort und manche haben mich lieb gehabt. Sie werden euch helfen, dass ihr keinen Hauch von Not empfinden sollt. Und auch ich werde so viel helfen, als in meiner Kraft ist. Aber tröstet euch und tröstet das Dorf. Alle Hilfe von Menschen werdet ihr nicht brauchen. Ich habe den Himmel und seine Zeichen auf meinen Wanderungen kennengelernt. Und er zeigt, dass es morgen regnen werde. Gott macht ja immer alles gut. Und es wird auch dort gut sein, wo er Schmerz und Entsagung sendet. Möge dein Wort in Erfüllung gehen, Sohn, dass wir zusammen glückliche Festtage feiern. Amen, sagte der Sohn. Ich begleite euch zur Mutter. Wir wollen glückliche Festtage feiern. Pfingstsamstagmorgen war angebrochen und der ganze Himmel hing voll Wolken. Aber noch war kein Tropfen gefallen. So ist der Mensch. Gestern gab jeder die Hoffnung der Ernte auf und heute glaubte jeder, mit einigen Tropfen wäre ihr geholfen. Die Weiber und Mägde standen auf dem Dorfplatze und hatten Fässer und Geschirr hergebracht, um, wenn es regne und der Dorfbach sich fülle, doch auch heuer wie sonst ihre Festtagsreinigungen vornehmen zu können und feierliche Pfingsten zu halten. Aber es wurde Nachmittag und noch kein Tropfen war gefallen. Die Wolken wurden zwar nicht dünner, aber es kam auch Abend und kein Tropfen war gefallen. Spät nachts war der Bote zurückgekommen, den Felix in die Stadt zur Post gesendet und brachte einen Brief für ihn. Er lohnte den Boten, trat, als er allein war, vor die Lampe seines Tisches und entsiegelte die wohlbekannte Handschrift. Es macht mir vielen Kummer, in der Tat schweren Kummer, dass ich Ihre Bitte abschlagen muss. Ihre selbstgewählte Stellung in der Welt macht es unmöglich zu willfahren. Meine Tochter sieht ein, dass so nichts sein kann und hat nachgegeben. Sie wird den Sommer und Winter in Italien zubringen, um sich zu erholen, und sendet Ihnen durch mich die besten Grüße. Sonst Ihr treuer, ewiger Freund. Der Mann, als er gelesen, trat mit schlehbleichem Angesichte und mit zuckenden Lippen vor dem Tische weg, an den Wimpern zitterten Tränen vor. Er ging ein paar Mal auf und ab, legte endlich das erhaltene Schreiben langsam auf den Tisch, schritt mit dem Lichte gegen einen Schrein, nahm ein Päckchen Briefe heraus, legte sie schön zusammen, umwickelte sie mit einem feinen Umschlage und siegelte sie zu. Dann legte er sie wieder in den Schrein. »Es ist geschehen«, sagte er atmend und trat ans Fenster, sein Auge einen dicken, finstern Nachthimmel legend. Unten stand sein verwelkter Garten, die Heide schlummerte und auch das entfernte Dorf lag in hoffnungsvollen Träumen. Es war eine lange, lange Stille. »Meine selbstgewählte Stellung«, sagte er endlich, sich emporrichtend. Und im tiefen, tiefen Schmerze war es wie eine zuckende Seligkeit, die ihn lohnte. Dann löschte er das Licht aus und ging zu Bette. Des anderen Morgens, als sich die Augen aller Menschen öffneten, war der ganze Heidehimmel grau und ein dichter, sanfter Landregen träufelte nieder. Alles, alles war nun gelöst. Die freudigen Festgruppen der Kirchgänger rüsteten sich und ließen gern das köstliche Nass durch ihre Kleider sinken, um nur zum Tempel Gottes zu gehen und zu danken. Auch Felix ließ es durch seine Kleider sinken, ging mit und dankte mit, und keiner wusste, was seine sanften, ruhigen Augen bargen. So weit geht unsere Wissenschaft von Felix, dem Heidebewohner. Von seinem Wirken und dessen Früchten liegt nichts vor. Aber sei es so oder so. Trete nur getrost dereinst vor deinen Richter, du reiner Mensch, und sage: Herr, ich konnte nicht anders als dein Pfund pflegen, das du mir anvertraut hast. Und wäre dann selbst dein Pfund zu leicht gewesen, der Richter wird gnädiger richten als die Menschen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Hugo R. Bartels las die dritte und letzte Folge der Erzählung Das Heidedorf von Adalbert Stifter. NDR Kultur möchte sein Abendprogramm im neuen Jahr donnerstags und freitags verlässlicher gestalten. An beiden Wochentagen übertragen wir regelmäßig Konzerte. Diese Live-Ereignisse dauern oft länger als 2 Stunden. Deshalb beginnt die Lesereihe am Abend vorgelesen ab Januar donnerstags und freitags immer um 22.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als gewohnt. Montags bis Mittwochs startet am Abend vorgelesen wie bisher um 22.05 Uhr. Unsere Lesereihe finden Sie auch online auf ndr.de/kultur. Am kommenden Montag beginnen wir mit einer 23-teiligen Lesung aus dem Roman »Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy« von Lawrence Stern. Es liest Werner Fink.
NDR Kultur. Play Jazz.
Unser Jazzmagazin auf NDR Kultur. Heute mit dem dritten und letzten Teil unseres großen Jahresrückblicks, zu dem besonders in dieser Sendung durchaus andachtsvolle Momente gehören. Schließlich sind in diesem Jahr einige bedeutende Künstlerinnen und Künstler in die ewigen Jazzgründe übergewechselt. Carla Bley etwa oder auch der Pianist Ahmed Jamal, der Posaunist Curtis Fuchs, die deutschen Jazzpioniere Peter Boitzmann und Karl Berger, über die wir ebenso Beiträge vorbereitet haben wie zu unserem bzw. ihrem Jazzalbum des Jahres, zu herausragenden Big Band Produktionen sowie zu einer diesjährig verstorbenen Jazz-Koryphäe, die einen sehr wahren Satz prägte. Jazz ist ein Trip ins Unbekannte, wo hinter jedem Busch eine Überraschung lauert.